Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.
Przepiękne są treści dzisiejszych czytań.
Der Inhalt der heutigen Lesungen ist wunderschön. Zunächst huldigt Mose für seinen unwahrscheinlich tiefen Glauben. Allein trug die gewaltige Last des Glaubens, durch welche Gott das Volk Israel retten wollte. Einmal hörte ich eine Lesung aus dem Markus-Evangelium, aus dem Buch Exodus, und meine Gedanken wanderten zum Berg Sinai, wo ich einmal gewesen bin. Ich habe das griechische Kloster gesehen, den brennenden Dornbusch, der dort an einer Stelle wächst. Tausende von Pilgern, eine unglaubliche Einöde, kein einziger Baum, nur ein paar Büsche beim Kloster, die gegossen wurden. Nackter Fels, eine Handvoll Dörfer aus Lehmhütten um den Berg, die von den Touristen leben, die sie auf Kamelen ein Stück den Berg hinaufbringen. Und durch so ein Land führt Gott das Volk Israel und sagt ihnen, dass er sie in ein Land bringe, wo Milch und Honig fließen. Er trägt Mose auf, ihnen zu sagen, dass er sich an ihr Klagen über ihre Antreiber in Ägypten erinnere, wie sie ihn anriefen und um Hilfe baten. Nach dem Auszug vergehen keine 3 Monate und sie machen einen Aufstand. Und in so einer Realität steht Mose allein vor dem ganzen Volk Israel, soll von Gott sprechen und sie überzeugen. Gott stärkt Mose, indem er ihm ein Zeichen gibt. Er sieht ihn vor dem brennenden Dornbusch weinen, fordert ihn auf, die Schuhe abzulegen, der Ort ist heiliger Boden. Er erlebt diese Erfahrung als etwas sehr Reelles. Und jetzt kehr zurück zu den Deinen und erzähl ihnen von der Liebe Gottes, von seinem wunderbaren Rettungsplan, von seinem wunderbaren Plan eines inneren Lebens, von seinem Plan, die ganze Welt zu verändern und zum Sieg des Inneren über das äußere Leben zu führen, von der Herrschaft seines Friedens und seiner Liebe. Und nenn ihnen auch meinen Namen. Der heilige Paulus ist ein Meister dieser Erfahrungen und beschreibt dies alles auf sehr schöne Weise. Er warnt seine Zuhörer davor, Fehler zu begehen. Diejenigen, die aus Ägypten ausgezogen sind, denn sie haben die Zeichen erlebt. Sie haben die symbolische Taufe im Wasser empfangen, denn sie gingen zwischen 2 Mauern aus Wasser durch das Meer. Nach diesem Zeichen hätten sie alle ganz demütig sein müssen. Später sahen sie, dass die Streitmacht des Pharaos, die sie verfolgte, vernichtet wurde. Sie bekamen also ein weiteres Zeichen. Und der heilige Paulus warnt, dass wir nicht ihre Fehler begehen sollen, denn an den meisten von ihnen fand Gott keinen Gefallen, weil sie murrten. Sie kamen dann in der Wüste um. Fast niemand von denen, die aus Ägypten auszogen, erreichte das gelobte Land, einschließlich Mose. Auch Mose war dem Zweifel erlegen. Er hat nur einen Fehler gemacht. Beim Streit um das Wasser verteidigte er Gott nicht vor den Menschen. Er erlag dem Zweifel, deshalb kam er nicht an. Als Anführer hat er nur einen Fehler gemacht, wofür er hart bestraft wurde. An uns erträgt Gott den Zweifel am wenigsten. Deshalb kann ich auch Ungläubige, Fragensteller und Zweifler nicht ertragen. Deshalb sollen sie mich in Ruhe lassen. Für seinen Glauben muss man kämpfen. Man kann nicht den Weg des auserwählten Volkes gehen und dabei murren und Fragen stellen, stöhnen und ein kurzes Gedächtnis haben. In diesem Sinne führe ich das heutige Evangelium fort. Gott warnt: Wenn wir uns nicht bekehren, werden wir alle auf ähnliche Weise umkommen. Hier gibt uns Jesus Beispiele aus dem Leben. Als man in Galiläa ein Opfer darbringen wollte, zu der Zeit gab es da einen Propheten, ständig gab es Unruhen, die Römer marschierten und wachten, es gab die Welle des Wartens auf den Messias. Beim Darbringen des Opfers wurden dann mehrere Galiläer umgebracht. Herr Jesus, waren sie denn größere Sünder als die übrigen Bewohner von Galiläa, dass sie das erleiden mussten? Und er warnt uns: Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Viele von ihnen starben im ersten jüdischen Aufstand. Nach Flavius Josephus sollen es 600.000 gewesen sein. Und deren Kinder und Enkelkinder kamen dann im zweiten jüdischen Aufstand um. Insgesamt wurden 1.200.000 Juden von den Römern ermordet. Er weist auch auf den Turm von Schiloach in Jerusalem hin, der umgestürzt war und dabei 18 Menschen erschlagen hatte. Es war ein schöner Vergleich, denn die Einwohner von Jerusalem wussten davon und stellten die Frage, ob die 18 Getöteten größere Sünder gewesen waren als die übrigen Einwohner von Jerusalem. Und es folgt dieselbe Warnung. Gott gibt einem immer die Chance. Er zeigt dies an dem Beispiel des Feigenbaums und sagt sehr schön: Aber wenn du keine Früchte trägst, was denkst du, wie lange wird Gott warten? Er gibt einem die Chance. Die Quelle und Gnade der Chance ist der Gärtner. Herr, ich werde ihn noch einmal düngen. Später kannst du tun, was du willst, wenn er keine Früchte trägt. Und im Sinne dieser heutigen Lesungen möchte ich meine Überlegungen weiterentwickeln. Ob das, was heute auf der Welt geschieht, oder das, was wir in der Kirche erleben, vielleicht nicht eine Strafe Gottes ist. Das ist kein Dung, den Gott uns noch einmal als Chance geben will. Es ist dies die Fortsetzung der Predigten unter dem Titel Quo Vadis, wohin gehst du, die an den mittlerweile zurückgetretenen Papst Benedikt den 16. gerichtet sind. Aber es wird ein neues Fenster sein, denn ich trage gewisse Gedanken in mir, vielleicht für zwei Predigten, denn in der heutigen werde ich es nicht schaffen, die ganze Weite zu umfassen. Als Historiker möchte ich ein paar Fakten der Kirche aufzeigen, dass Gott, indem er es zu solch einer Dunkelheit in der Kirche und auf der Welt kommen ließ, seine Pädagogik walten lässt, jedoch als Strafe dafür, dass wir Gott verlassen und uns nicht bekehrt haben. Ich möchte nicht, dass ihr von einem Propheten zum nächsten rennt. Das ist kein Weg. Ich zeige die Wirklichkeit auf, die uns umgibt, aber auch den Ausweg daraus. Aber gleichzeitig möchte ich euch beruhigen. Jesus spricht in seinen Botschaften kein einziges Wort über diese Ereignisse. Weder sagt er etwas voraus, noch kommentiert er es. In der zweiten Predigt möchte ich darlegen, was die Mutter Gottes gesagt hat. Die Zeit, die ist, wird vergehen. Gott bleibt immer da. Das wäre ein Titel für dieses Fenster. Die Zeit, die ist, wird vergehen. Gott bleibt immer da. Und daher tröstet euch auch. Dieses Königreich kann niemals eingenommen werden, denn sein König kann niemals besiegt werden. Gott gibt uns eine unglaubliche Hoffnung. Wenn auf der Welt nur ein einziger Katholik bleibt, wird die Kirche nicht untergehen. Das ist die Garantie Gottes. Wenn auf der Welt nur ein einziger Katholik bleibt, wird die Kirche nicht untergehen. Dieses Bewusstsein dafür, dass unser König niemals besiegt werden kann, sollte für uns eine Quelle nicht nachlassenden Friedens, unaufhörlicher Freude und Freiheit sein. Ihr alle wurdet aufgefordert, dieses Königreich mit aufzubauen. Aber diese Zeit bedeutet auch, sich ein für alle Mal entweder für die Seite der Aufbauenden oder für die Seite der Zerstörer des Heiligtums des höchsten Gottes auszusprechen. Daher zeige ich in dieser Predigt auch, was Gott über den Zerstörungszustand der Kirche sagt, bei Schwester Faustina und bei der seligen Katharina Emmerich. Ich habe diese Texte bereits erwähnt, möchte sie aber heute zusammenführen, um euch die derzeitige Lage aufzuzeigen. Ihr sollt dann entscheiden, für welche Seite ihr euch aussprecht. Für die Seite der Aufbauenden oder für die Seite der Zerstörer des Heiligtums des höchsten Gottes. Und das Angebot Gottes an uns für diesen Kampf ist folgendes: Erlaube mir, dich niederzudrücken, dir ein noch größeres Kreuz aufzuerlegen und die Spur zu beseitigen, über welche ich durch dich auf die Erde komme. Soweit eine allgemeine Einführung in unser Thema, in die Realität hinter dieser Predigt. Die Lage der Kirche ist sehr schwierig, aus menschlicher Sicht geradezu dramatisch. Wir in Polen bekommen alles nur am Rande mit. So verdeckt, so gut getarnt ist es, dass wir uns nicht bewusst sind, in welcher Realität wir uns eigentlich bewegen. Bei uns kommen nur gewisse Schlagwörter des Dramas an, wie zum Beispiel: Der Majordomus Paolo Gabriele stiehlt die Korrespondenz des Papstes. Jemand, der dir so nah ist. Meine engsten Freunde haben heute gesehen, wie sich ihnen mein Innerstes auftat, wie ich ihnen zeigte, was die Nächsten alles zu tun imstande sind. Der Papst macht das alles durch. Das Gericht, die Medien, die sich darauf stürzen. Es kommt zu schmutzigen Briefen, Schlagwörtern, alles wird dreist in den Zeitungen gedruckt. Unglaublich, dass so private, intime Dinge ans Tageslicht befördert werden. Gott sei Dank haben uns diese Nachrichten nicht mit der ganzen Wucht der Lawine getroffen, sondern sind nur bruchstückhaft bei uns angekommen. Der Papst, der das Drama des apostolischen Stuhls kennt, berief eine Sonderkommission aus 3 Kardinälen ein, dem Slowaken Josef Tomko, dem Spanier Julian Herranz und dem Italiener Salvatore De Giorgi. Sie bereiten dem Papst einen speziellen Bericht über die Lage des Vatikans vor, der sich als unwahrscheinlich schmerzhaft erweist. Erst in 100 oder 150 Jahren werden unsere Nachfahren zu wissen bekommen, was dort geschehen ist. Und noch vor seinem Rücktritt musste der Papst die nächsten Schläge einstecken. In Brüssel gibt es eine zentrale Kanzlei, die Internationales Tribunal für Verbrechen von Kirche und Staat genannt wird. Habt ihr davon schon einmal gehört? Bei uns wurden und werden von den Kommunisten so viele umgebracht und keiner spricht darüber. Aber dort wird ein internationales Tribunal für Verbrechen von Kirche und Staat geschaffen. Von hier aus erging an alle Staatsoberhäupter ein Aufruf zur Verhaftung des Papstes. Das ganze Drama steht in Verbindung mit der Vatikanbank. Die Probleme begannen bereits zu Zeiten Johannes Pauls II. Ein Direktor nach dem anderen musste gehen oder wurde umgebracht. In Polen ist darüber nicht viel publik geworden. Wir schauen nur zu, halten den Rosenkranz und falten die Hände. Der Papst lebt heute in so einer Atmosphäre. Ich will nur ein paar Details angeben, um euch nicht unnötig zu beunruhigen. Ich möchte nur aufzeigen, in welcher Atmosphäre sich das alles abspielt. Ich möchte euch damit bewusst machen, in welche Realität der neue Papst eintreten wird. Würdet ihr den Vatikan leiten wollen, ohne eigene Leute, die euch Geld geben, eine weiße Soutane? Was denkt ihr? Schafft ihr Ordnung in einem Dikasterium, ohne eigene Leute? Was hat man davon, Direktor zu sein, ohne eigene Leute, ohne eigene Berater, ohne eigenes Kapital? Wie Gott uns auf manche Kämpfe vorbereitet. Zu Weihnachten warb ich mit einem Slogan dafür, für den Papst zu sammeln, damit er über eine unabhängige Geldquelle von den Gläubigen verfüge. Aber die Aktion kam nicht richtig in Gang. Die Menschen verstehen einfach das Drama der Kirche nicht. Nun, in der Folge ist der Papst zurückgetreten. Ich hatte angekündigt, dass ich dazu noch einmal eine Predigt halten würde, damit ihr versteht, warum ich den Papst gefragt habe, Quo Vadis? Denkt ihr denn, dass sie jetzt problemlos und einstimmig einfach einen neuen Papst wählen werden? Ich bin gespannt, wie viele von ihnen bei der Wahl des Papstes nicht auf die Knie fallen werden. Wie viele von den wohl 115, die wählen sollen, nicht auf die Knie fallen werden? In welchem Zustand befindet sich die Kirche? Am besten ist es, sich zu den Heiligen und zu den Texten zu flüchten, welche die Kirche genehmigt hat. Das heißt, sie hat die Imprimatur gegeben und festgestellt, dass hier Gott spricht. Zu diesen Texten, über welche die Kirche sagt, dass hier Gott spricht, zählen die Texte der heiligen Schwester Faustina und der seligen Katharina Emmerich. Anhand dessen kann man verstehen, warum sie mit mir kämpfen, argumentierend, dass ich mich auf private Erscheinungen stützen würde. Womit verstoße ich denn gegen die Lehre der Kirche? Sie fordern alle dazu auf, das Tagebuch der heiligen Schwester Faustina zu lesen, aber tun dies auf die gleiche Weise, wie uns die Kommunisten befahlen, die Werke Lenins zu lesen. Ewig lebendig und allgegenwärtig schaut er auf dich. Damit sind wir aufgewachsen. Lenin ewig lebendig. Das, was er der Welt gesagt hat. Dass er der Welt Frieden, Freiheit und Wohlstand gebracht habe. So haben wir das gelernt. Die Staatsbeamten verfielen in so einen krankhaften Wahn, dass sich in jedem Haus die Standardwerke der kommunistischen Literatur befinden müssten. Und so ging man in die Buchhandlung und kaufte zum Beispiel 2 Meter Werke Lenins und Stalins, weil gerade so viel freier Platz im Regal gemessen wurde. Alle Bände hatten dicke, rote Einbände. Und man kaufte sie meterweise, je nachdem, wie viel Platz gerade zur Verfügung stand.
Deshalb möchte ich euer Bewusstsein wecken. Gott warnt uns. Die Botschaften von Schwester Faustina sind nicht alt, gerade mal 70 Jahre.
One jeszcze pamiętają moją mamę, rozumiecie?
Als Gott zu Schwester Faustina sprach, war meine Mutter gerade knapp 10 Jahre alt. Heute werden Basiliken und Heiligtümer gebaut und es wird die Verehrung der göttlichen Barmherzigkeit verkündet. Aber die ganze Wahrheit Gottes Rufens wird nicht gezeigt, denn es ist ein anderer Teil dieser Wahrheit. Schwester Faustina sah während des Gebets, wie Jesus gegeißelt wurde. Sie sah den Zustand der Kirche, was mit der Kirche geschah. Es zeigte sich, dass alle Menschen auf der ganzen Welt sich gegen den Herrgott wenden, aber am aggressivsten die Mitglieder der Kirche selbst. Da sprach Jesus zu mir: Schau und siehe das menschliche Geschlecht im gegenwärtigen Zustand. Das betrifft die Vision der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Aber hat sich etwas geändert? Es ist um ein Vielfaches schlimmer geworden als vor 70 Jahren. Was für eine Vision müsste Schwester Faustina heute haben, um den Zustand der Kirche zu begreifen? Wahrscheinlich würde sie sehen, dass Jesus das Ohr abgeschnitten würde, Arme und Beine ausgerissen. So sieht heute der reale Zustand der Kirche aus. Damals sah sie Folgendes. Im gleichen Moment erblickte ich furchtbare Dinge. Die Henker ließen vom Herrn ab und zur Geißelung traten andere heran. Sie ergriffen die Geißeln und peitschten den Herrn ohne Erbarmen aus. Es waren Priester, Ordensleute und Ordensschwestern und höchste Würdenträger der Kirche, was mich sehr verwunderte. Es waren dazu Laien verschiedenen Alters und Standes. Alle ließen ihre Wut am unschuldigen Jesus aus. Als ich das sah, wurde mein Herz wie von einer Agonie erfasst. Während ihn die Henker geißelten, schwieg Jesus und schaute in die Ferne. Doch als ihn jene Seelen geißelten, die ich oben erwähnt habe, schloss Jesus seine Augen und ein leises, aber furchtbar schmerzliches Stöhnen entrang sich seinem Herzen. Der Herr gab mir im Einzelnen zu erkennen, wie gewaltig die Bosheit dieser undankbaren Seelen ist. Siehe, das ist die Martha, die größer ist als mein Tod. Da verstummten auch meine Lippen, und ich begann an mir das Sterben zu erfahren. Ich spürte, dass mich niemand trösten, noch aus diesem Zustand herausreißen konnte, nur der, der mich darin hineingeführt hatte. Im Tagebuch war das der Punkt 445. Der nächste Punkt ist Nummer 1702. Diese nächste Botschaft aus dem Tagebuch weist schon in die Zukunft, denn der Herr sagt, dass er die Vernichtung von Klöstern und Kirchen zulassen werde. Das hatte es vor dem Krieg noch nicht gegeben. Hat von euch jemand das schon gesehen und mitbekommen, dass Klöster und Kirchen zerstört werden? Fast alle. Solche Klöster habe ich mit eigenen Augen gesehen. In solchen Klöstern habe ich im Westen die Heilige Messe abgehalten. Heute gibt es sie nicht mehr. Dort stehen heute Wohnblöcke, zum Beispiel in Wien. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was dies für einen Priester bedeutet, der hier gebetet hat. Dort gab es ein Kloster, eine Kapelle, ein Sanctissimum. Und heute findet man keine Spur mehr davon, nur noch einen neuen Wohnblock. Ich habe gestern einen Artikel über die berühmte Abtei Mont-Saint-Michel in der Normandie gelesen. Das Kloster befindet sich auf einem Berg auf einer Insel, ist umgeben von Wasser und über 1000 Jahre alt. 966 zogen dort Benediktiner ein. Später wurden sie von der Französischen Revolution vertrieben. Ein Ort der Pilger und des Kultes des Erzengels Michael. 1966 kehrten Benediktiner dorthin zurück. Aber 2001 bedankte man sich bei ihnen, denn sie verlangten von den Touristen die Teilnahme am Offizium und an der Heiligen Messe. Das alles geschieht vor unseren Augen. Heute gibt es dort keine Ordensleute mehr. Stattdessen holte man Brüder der Gemeinschaften von Jerusalem herbei, die allen eine geistliche Atmosphäre garantieren. Das geschieht vor unseren Augen. Als ich das gestern las, dachte ich, das könne nicht wahr sein. Wie clever das gemacht ist, was das für ein Übergang ist, eine geistliche Atmosphäre. Als nächstes wird man dort leichte Mädchen einführen und sagen, um euch eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Seht ihr, wie sich das entwickelt, wie schön das ineinander übergeht? Denn worin unterscheiden sich Offizium und Heilige Messe von einer geistlichen Atmosphäre? Für einen Katholiken klingt das ähnlich. Im nächsten Schritt zieht in das Kloster, in dem der Erzengel Michael verehrt wurde, der Orden der leichten Mädchen von Jerusalem. Auch das wird religiös klingen, um den Geist der Freude herbeizurufen. Und alle werden glücklich sein. So wird das umgesetzt, was Gott zu Schwester Faustina sagte. Ich werde die Vernichtung von Klöstern und Kirchen zulassen. Aber Schuld daran ist nicht die Welt. Die Schuld liegt im Inneren der Kirchen. Die Schuld liegt im Inneren der Klöster. Hierfür können wir die Welt absolut nicht schuldig sprechen. Die Welt mag vielleicht aggressiv sein und sie angreifen, aber die Schuld liegt bei uns. Denn wir haben etwas verloren. Und dadurch, dass wir das verloren haben, was unser Verbindungselement darstellte, verloren wir auch seine Gnade. Gott muss dies alles auslöschen, wie er die Israeliten auslöschte, die über die Halbinsel Sinai wanderten. Schwester Faustina sagte, Jesus, so viele loben dich doch in den Klöstern. Die Antwort des Herrn ist folgende. Dieses Lob verwundet mein Herz, denn die Liebe wurde aus den Klöstern verjagt. Das sind Seelen ohne Liebe und Aufopferung, voller Egoismus und Eigenliebe, hochmütig und anmaßend, voller Arglist und Heuchelei. Seelen, die lau sind und kaum Wärme besitzen, um sich selbst am Leben zu erhalten. Mein Herz kann das nicht ertragen. Alle Gnaden, die ich täglich auf sie herabströmen lasse, fließen ab wie am Felsen. Ich habe hier das Beispiel der Insel aufgeführt, denn auf einem Fels steht auch die Kirche von Mont Saint-Michel, der ehemaligen Benediktinerabtei. Die Gnaden Gottes sind dort zerflossen wie auf einem Felsen. Daher hat er die Mönche von dort weggeführt. Und anstelle der Heiligen Messe und des Offiziums, das heißt Gebeten, gibt es dort heute eine religiöse Atmosphäre. Alle Gnaden, die ich täglich auf sie herabströmen lasse, fließen ab wie am Felsen. Ich kann sie nicht ertragen, denn sie sind weder gut noch schlecht. Klöster habe ich dazu berufen, die Welt zu heiligen. Aus ihnen soll eine starke Flamme der Liebe und des Opfers schlagen. Wenn sie nicht umkehren und nicht in ursprünglicher Liebe sich entzünden, werde ich sie dem Untergang dieser Welt ausliefern. Wie wollen sie auf dem Stuhl des Weltgerichts Platz nehmen, wenn ihre Schuld schwerer ist als die der Welt? Versteht ihr, worin das Drama der Kirche besteht? Unser innerer Zustand, Der Krankheitszustand der Kirche ist größer als der Zustand der Welt. Ihre Schuld ist größer als die Schuld der Welt. Bis dahin werden wir in einer Lüge leben. Bis dahin werden wir uns selbst betrügen. Dass der Papst die Kirche dem Herrn zurückgibt, ist nur eine Seite der Wahrheit. Denn er gibt sie ab, um Ordnung zu schaffen. Wenn wir schon so einschreiten wollen, um uns von der Lüge zu befreien, um zu zeigen, in welchen Zustand wir die Kirche gebracht haben. O Herz, du hast mich am Morgen empfangen und mittags schnaubst du mir Hass entgegen in mannigfaltiger Gestalt. O Herz, von mir besonders erwählt, nur deshalb, um mir mehr Leiden zuzufügen? Deshalb übergibt sich Gott von unseren Opfern. Gott übergibt sich von unseren Gebeten und unseren Andachten. Er will dies nicht mehr. Ich habe euch ein Beispiel genannt, als ich noch nicht so hart war. Als ich in Montreal auf einer Anhöhe in zwei Heiligtümern war, die dem heiligen Josef geweiht sind. Eins wurde vom Bruder André erbaut, dem Schutzpatron einer unserer Säulen der großen Novene zur Befreiung der Welt. Dort kann man den Geist des Glaubens spüren. Dort kann man den heiligen Josef spüren. In den Seitenkapellen tausende Kerzen und auf der Anhöhe eine in den 60er Jahren erbaute monumentale Kirche. Was für ein Sarg! Weiter hinten das Tabernakel hinter einem Gitter. Davor mehrere Stufen für einen Chor. Ein Tisch wie ein Altar für den Dirigenten, sodass dieser hierauf Platz nehmen kann und Arme und Beine frei hat. Man kommt hinein und riecht den Gestank der Hölle. Da ist kein Geist, nur Einöde. Keine einzige brennende Kerze, nichts. Dabei wurde sie zu Ehren des heiligen Josef gebaut. Daher fragt uns Gott heute, ob er uns dafür auserwählt hat, um ihm noch mehr Leiden zuzufügen. Die großen Sünden der Welt verwunden mein Herz wie an der Oberfläche. Doch Sünden einer erwählten Seele durchbohren mir das Herz. Welches ist der Zustand der auserwählten Seelen, der Priester in der Kirche? Auch darüber hat Jesus zu Schwester Faustina gesprochen, im Tagebuch unter Punkt 580. Mich verletzen kleine Unvollkommenheiten der auserwählten Seelen mehr als Sünden der Seelen, die in der Welt leben. Ich will dir das Geheimnis meines Herzens enthüllen, was ich durch auserwählte Seelen zu erleiden habe. Undank für so viele Gnaden ist für mein Herz stets Speise von der auserwählten Seele. Ihre Liebe ist lau. Mein Herz kann das nicht ertragen. Diese Seelen zwingen mich, sie von mir abzuweisen. Das Gleiche, was im heutigen Evangelium über den Feigenbaum gesagt wurde, die gleiche Szene. Gott kommt und muss die Entscheidung treffen, dass er dich abweist. Denkt ihr, dass die meisten Krisen im Priestertum wegen der Frauen oder wegen der Verlogenheit entstehen? Nein, zuvor gibt es eine Krise auf der Etappe auserwählter Gott. In diese Seichtigkeit passt alles hinein. Gestern habe ich in einer der Botschaften gelesen, wenn du mir nahe bist, entfernt sich die Sünde von dir, denn zu mir, Gott, hat sie keinen Zugang. Versteht ihr diesen Grundsatz? Wenn du mir nahe bist, entfernt sich die Sünde von dir, denn zu mir hat sie keinen Zugang. Jesus spricht von der Seichtigkeit der erwählten Priesterseelen. Deswegen kommt es zu dieser Abweisung. Gott lässt Alkohol zu, lässt Frauen zu, lässt Homosexualität zu, lässt andere Abnormitäten zu. Und wenn ein Priester Gott verlässt, kommt die Sünde immer näher. Andere trauen meiner Güte nicht und wollen in ihrem eigenen Herzen keine süße Vertrautheit, sondern suchen mich irgendwo in der Ferne und finden mich nicht. Ich wünsche euch aus der himmlischen Perspektive Freude, wie sie die Botschaften für die Endzeit unter den Herzen der Menschen sehen werden. Warum werden sie so angegriffen? Weil sie Gottes Güte nicht trauen. Ich wiederhole euch ständig: Erzählt den Menschen, dass diese Botschaften von der Liebe und Güte Gottes handeln. Deshalb verschont Gott uns. In seinen Botschaften beurteilt er keine Vision des Weltgeschehens. Das, was ich heute in der Botschaft der Mutter Gottes gezeigt habe, was jetzt ist, wird vergehen. Gott bleibt immer da. Dieses Misstrauen meiner Güte gegenüber verletzt mich am meisten. Wenn euch mein Tod von meiner Liebe zu euch nicht überzeugt hat, was wird euch dann überzeugen? Oft verletzt mich eine Seele tödlich, und hier kann mich niemand trösten. Sie benutzen meine Gnaden, um mich zu beleidigen. Versucht ihnen einmal zu sagen, dass die ganzen Liturgiereformen, das Zulassen der Laien, eine große Beleidigung Gottes ist. Sie benutzen meine Gnaden, um mich zu beleidigen. Es gibt Seelen, die meine Gnaden verschmähen und auch alle Beweise meiner Liebe. Sie hören nicht auf mein Rufen und gehen in den Abgrund der Hölle. Wie viel Mühe wird in Polen aufgewandt, um all diese privaten Erscheinungen zu unterbinden und von der Kanzel aus nicht öffentlich zu machen. Aber davon spricht in Polen niemand. Das ist nicht erlaubt. Alle reden nur von der Heiligen Schrift, aber Gott gibt uns hier eine Erklärung. In der Heiligen Schrift gibt es vielleicht nur einen Satz, aber hier gibt uns Gott mehrere Seiten, auf denen jeder verstehen kann, worum es ihm geht. Hier gibt es einen Einblick in die Weisheit Gottes. Wenn man ein kleines bisschen Zucker in Wasser gibt, süßt es das ganze Glas. Wenn man einen Kaffeelöffel voll hineingibt, erhält man eine völlig andere Substanz, obwohl der Zucker seine Eigenschaften nicht verloren hat, denn vorher war er süß und jetzt ist er es auch. Aber Tee oder Kaffee gibt er einen völlig anderen Geschmack. Und man trinkt davon mit viel Freude. Oder mögt ihr etwa keinen Tee mit einem oder zwei Teelöffeln Himbeersaft? Sie gehen in den Abgrund der Hölle. Dieser Verlust der Seelen versenkt mich in Todestrauer. Hier kann ich der Seele nicht helfen, obwohl ich Gott bin, denn sie verschmäht mich. Mit dem freien Willen ausgestattet, kann sie mich verschmähen oder mich lieben. Du, Verteilerin meiner Barmherzigkeit, künde der ganzen Welt von meiner Güte, und damit wirst du mein Herz trösten. So viel von Schwester Faustina, um euch den Zustand der Kirche aufzuzeigen. In welcher Realität Papst Benedikt XVI. Sich befand und handeln musste. Vielleicht betreffen die Texte von Katharina Emmerich, die ich jetzt vorstellen werde, Papst Johannes Paul II. Die deutsche Mystikerin lebte zur Jahrhundertwende des 18. und 19. Jahrhunderts. Die Botschaften über den zukünftigen Zustand der Kirche stammen aus dem Herbst des Jahres 1820. Diese Selige wurde von Johannes Paul II. Auf die Altäre emporgehoben. Bisher ist sie selig gesprochen, aber alles, was sie bewirkt hat, wurde festgehalten und genehmigt. Und die Seligsprechung hat die außergewöhnliche Mystik dieser Frau auch bestätigt. In diesen Texten gibt es nichts, was nicht im Einklang mit der Lehre der Kirche wäre. Und die Kirche lässt das Geschenk der Prophezeiung zu. Und es gab heilige Mystiker, die vorhersagten, was in der Kirche stattfinden wird. Die Prophezeiungen der seligen Katharina Emmerich sind erschreckend traurig. Ich möchte quasi von hinten beginnen. Vielleicht geht es hier schon um Benedikt den 16. Ich sehe den Heiligen Vater in großer Bedrängnis. Er bewohnt einen anderen Palast und lässt nur wenige Vertraute vor sich. Ich erinnere daran, dass Benedikt der 16. zu einem anderen Palast flog, zum Castel Gandolfo. Schlicht die Analyse eines Historikers anhand von Texten. Aber ihr habt das auch alle gesehen, die Hubschrauber, Hunderttausende von Menschen, die den Papst verabschieden. Hier in der Einsiedelei vielleicht weniger, denn zu uns dringen die Nachrichten immer mit einer gewissen Verspätung vor. Aber wir sind glücklich, uns genügt das. Wir benötigen keine Nachrichten über den Zustand der Welt. Und wundert euch nicht, wenn irgendwann ein bewaffneter Chinese vor der Tür steht und wir verwundert fragen, ob er auf Pilgerfahrt ist oder ob er etwas zu essen und zu trinken braucht. Auf dieser Stufe der Freiheit befinden wir uns derzeit, dass die Chinesen mit Karabinern und Panzern anrücken und wir sie fragen, ob sie Exerzitien oder eine Übernachtungsmöglichkeit wünschen. Und sie werden schockiert sein und sprechen vielleicht dann Polnisch. Er bewohnt einen anderen Palast und lässt nur wenige Vertraute vor sich. Er hat es vor seinem endgültigen Rücktritt direkt gesagt. Er wolle vor der Welt versteckt sein. Ein weiterer Hinweis, dass es hier vielleicht um diesen Papst geht. Würde die schlechte Partei ihre große Stärke kennen, sie wäre schon losgebrochen. Ich fürchte, der Heilige Vater wird vor seinem Ende noch große Drangsale leiden müssen. Die schwarze Afterkirche sehe ich im Wachsen und im üblen Einfluss auf die Gesinnung. In der Predigt unter dem Titel Quo Vadis habe ich erwähnt, welchen Zustand der Kirche der damalige Kardinal Ratzinger wenige Monate vor der Wahl zum Papst vorstellte, als er den Kreuzweg anführte. Nach dem Kolosseum saß Papst Johannes Paul II. Nur in seinem Zimmer und hielt das Kreuz in Händen. Ich habe gezeigt, welchen Zustand der Kirche er in seiner Inaugurationspredigt seines Pontifikats beschrieb. Er war also wirklich ein Papst Deutschlands. Er musste das sehr vorsichtig formulieren. Ich dagegen sage es deutlich, sage auf den Kopf zu, wie das alles aussieht. Dass die schwarze Afterkirche heute unwahrscheinlich stark ist und der Papst zurücktreten muss. Hätten wir die Berichte der Kardinäle in der Hand, hätten wir alles schwarz auf weiß. Wenn meine Worte überdauern, werden die Historiker in späteren Zeiten Untersuchungen vornehmen und darüber berichten, wie viele Dinge zur Welt durchgesickert sind, wie viele Vermutungen es gab und woher sie das wussten. Das schwere Schicksal des Heiligen Vaters und der Kirche ist wirklich groß, dass Tag und Nacht Gebete an Gott gerichtet werden müssen. Mir wurden viele Gebete für die Kirche und den Papst angetragen. Ich habe euch den Zustand der polnischen Liturgie vorgestellt. Nach dem Tod Johannes Pauls II. Gibt es praktisch keine Fürbitten für die Kirche mehr und gar keine für den Papst. Sie sind verschwunden. Vom Orden der Gemeinschaft Christi aus Posen kommen vorbereitete Gebete der Gläubigen. Alles ganz leichte Kost. Die Grundsätze aber wurden vergessen. Zu Zeiten Johannes Pauls II. Haben sie noch daran gedacht. Aber jetzt weiß niemand mehr etwas davon. Oder nimmt andere Arten von Verlagen, die Gebete der Gläubigen herausgeben. Ich ward diese Nacht nach Rom geführt, wo der Heilige Vater in großer Bedrängnis noch verborgen ist, um üblen Zumutungen zu entgehen. Unmittelbar nach der Rehabilitation der Tridentinischen Messe verließ der Papst Rom. Er floh für ein paar Tage, weil er wusste, was geschehen würde. Und wenn man dieser Schilderung aufmerksam zuhört, dann passt vieles auf Papst Benedikt den 16. Ständig in großer Bedrängnis verbarg er sich, um üblen Zumutungen zu entgehen. Er ist sehr schwach und von Trauer, Sorge und Gebet ganz erschöpft. Wie ihr selbst gesehen habt, wurde dem Papst ein Rollstuhl angefertigt, in dem er dann fuhr. Es wurden Meldungen herausgegeben, dass er schwach sei, weniger Kraft habe. Er versteckt sich vor allem deshalb, weil er vielen Leuten nicht mehr vertrauen kann. Als er den Bericht über den Zustand des Vatikans erhielt, wem konnte er denn da vertrauen? Einer seiner Untergebenen war der aus Sri Lanka stammende Erzbischof Ranjit, Sekretär der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung. Der Papst musste ihn aus dem Amt entfernen, weil der Druck von außen so groß geworden war. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als ihn zum Kardinal zu ernennen, wodurch er Klasse zeigte. Man muss in der Lage sein, die Dinge, die geschehen, zu analysieren. Denn warum ernennt der Papst einen Bischof irgendwo in Sri Lanka zum Kardinal? Wie passt das zusammen? Man muss verstehen, was für ein Kampf dort stattfindet, was dort alles betrieben wird. Und zum Schluss noch eines über den Papst. Katharina Emmerich hat eine Vision. Sie fährt mit der heiligen Franziska von Rom zum Vatikan. Dort führt die heilige Franziska von Rom, eine Märtyrerin aus der römischen Katakombenzeit, ein Gespräch mit dem Papst. In einem Moment sah ich, dass ich eine von ihnen auf der Brust hatte. Sie beschreibt, wie sie die heilige Franziska von Rom in einem Brunnen sieht, der ganze Boden bedeckt mit Blumen, als Symbol für die Leiden dieses Märtyrers und seiner Gefährten, die sie erfahren haben. Und eine dieser Rosen sieht sie dann auf ihrer Brust. Ich bin noch an vielen anderen Orten gewesen, wo ich unendlich viele Blumen gesehen habe. Also Orten auf der Erde, die mit dem Blut der Märtyrer bedeckt waren. Leiden, die ich mir vorstellte und die ich in jenen Tagen freiwillig erfuhr, indem ich sie für die Kirche opferte. Ich ging mit der heiligen Franziska von Rom und jenem Heiligen durch die Straßen von Rom, als ich einen großen Palast erblickte, den Vatikan, der von unten bis oben in Flammen stand. Ich befürchtete sehr, dass auch seine Bewohner verbrennen würden, denn niemand löschte das Feuer. Die heutige Lage sieht so aus, dass alles in Flammen steht und niemand das Feuer löschen will. Und sie sagen dabei noch, dass alles gut ist. Könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet, das alles zu wissen und das Bewusstsein dafür zu haben und dennoch ratlos zu sein, dass ich selbst der Kirche nicht helfen kann? Dabei schlagen sie pausenlos zu. Ich setze euch davon in Kenntnis, dass das Episkopat bereits einen Besteckbrief über mich an das italienische Episkopat geschickt hat. Wenn es also schon internationale Steckbriefe gibt, muss es gut sein. Versteht ihr den Charakter dieser Schlacht? Ich bin bereits ein internationaler Verbrecher. Als ich einen großen Palast erblickte, welcher von unten bis oben in Flammen stand. Ich fürchtete sehr, dass auch seine Bewohner verbrennen würden, denn niemand löschte das Feuer. Als wir jedoch näher kamen, fielen die Flammen in sich zusammen. Das Gebäude war geschwärzt und es roch nach Verbranntem. Wir durchquerten mehrere Säle und gelangten schließlich zum Papst, der auf einem großen Stuhl in einem dunklen Raum saß. Er war krank und kraftlos und konnte nicht gehen. Vor der Tür befanden sich ein paar Personen, Geistliche, die ihre Wohnungen in seiner Nähe hatten. Sie gefielen mir nicht. Sie machten den Eindruck, falsch und faul zu sein. Fromme und einfache Menschen, die ich manchmal bei ihm sehe, befanden sich in einem weiter entfernten Teil des Gebäudes. Ich habe mich lange mit dem Papst unterhalten, aber ich kann nicht sagen, ob ich dabei wirklich vollständig bei Bewusstsein war. Ich war sehr schwach, sodass meine Gefährten, die heilige Franziska von Rom und einer der Märtyrer, dessen symbolische Blume ich auf meiner Brust trug, mich stützen mussten. Ich erzählte ihm von den Bischöfen, die es nun zu benennen galt, und sagte ihm auch, er solle Rom nicht verlassen, da andernfalls ein allgemeines Chaos ausbrechen würde. Ich wiederhole diesen Satz. Er solle Rom nicht verlassen, da andernfalls ein allgemeines Chaos ausbrechen würde. Selbstverständlich bereite ich euch geschichtlich auf die Angriffe der Historiker vor. Ein Papst, der aus Rom floh, war Pius IX. Er wurde 1846 zum Papst gewählt. Dann kam nach 2 Jahren die Revolution. Zuerst wurde seine Kutsche mit Händen getragen, mit dem Pferd nach oben. Der Papst war schließlich liberal. Und in der Folge floh er in den Süden nach Sizilien. Danach gewannen die Österreicher Rom für ihn zurück und brachten den Papst auch hierher zurück. Aber in Rom herrschte ein gewaltiges Chaos. Er war dennoch davon überzeugt, dass sich diese Gefahr nicht mehr vermeiden lasse und er von hier fortgehen müsse. Papst Benedikt XVI. Sprach davon, dass er seine Entscheidung nach reiflicher Überlegung getroffen habe, es aber keine andere Möglichkeit gebe. Dass sich diese Gefahr nicht mehr vermeiden lasse und er von hier fortgehen müsse, um sich selbst und viele andere zu retten. Er wollte unbedingt Rom verlassen und hat viel darüber gesprochen. Die heilige Franziska von Rom unterhielt sich noch länger mit dem Papst. Ich war kraftlos und schwach, meine Gefährten stützten mich. Rom befand sich in so einem beklagenswerten Zustand, dass der kleinste Funke es in Flammen aufgehen zu lassen drohte. Sizilien erschien mir finster und abstoßend. Es floh von dort, wer nur konnte. Und ein letzter Gedanke, den ich morgen weiterführen werde. Ich sehe, dass die Kirche allein ist, als hätten sie alle verlassen und wären vor ihr geflohen. Rundherum herrscht Krieg. Ich sehe überall Unglück, Hass und Verrat. Amen.